wenn unser Körper ständig damit beschäftigt ist, Cortisol zu produzieren, weil einfach eine Stressbelastung da ist, dann ist es ein Hormonräuber. Also er raubt die Grundsubstanz unserer weiblichen Hormone.
Hallo und herzlich willkommen bei Gesund und Glücklich, dem Gesundheitspodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Ich bin Elisabeth Eidenberger und ich bin wieder die hier die Fragen stellt. Ja, wenn es um Hormone geht, dann betrifft das so ja mehr als die Hälfte der Menschheit. Und trotzdem hat man das Gefühl, wenn es um Hormone geht, naja, reden wir ja gar nicht so wirklich drüber. Und deshalb machen wir genau das. Und gerade wenn wir Frauen unseren Hormonhaushalt mal anschauen, dann gibt es so einschneidende Lebensbereiche, wo man vielleicht ein bisschen mehr an die Hormone denkt. Es startet wahrscheinlich so in der Pubertät als Kinder, Jugendliche mit 12 bis 14, wenn so die erste Periode einsetzt, wo man dann monatlich diese hormonellen Veränderungen spürt. Ganz besonders wahrscheinlich auch, wenn man Kinder bekommt in der Schwangerschaft, bei der Geburt, wo Hormone eine ganz, ganz große Rolle spielen. Naja, und dann wieder, wenn sich die Hormone umstellen in den Wechseljahren, in der Menopause, in der Perimenopause, wo Hormone dann wirklich auch ein großes Thema werden. Und genau deshalb sprechen wir über unsere Hormone im Gleichgewicht, was wir dafür tun können, dass sie im Gleichgewicht sind, bleiben oder wieder ins Gleichgewicht kommen. Und ich freue mich über meine Gesprächspartnerin. Sie ist Gynäkologin. Herzlich willkommen, Doktorin Birgit Neuböck.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Liebe Birgit, danke, dass du dir Zeit nimmst. Und jetzt habe ich gesagt, Hormone. Man hat schon manchmal echt das Gefühl, wenn es dann heißt, ja, die Hormone, das ist fast wie ein Schimpfwort mittlerweile geworden. Gerade wenn wir Frauen vielleicht immer nicht in der guten Laune sind, dann waren es die Hormone und PMS kennen wir natürlich auch. Warum haben denn die Hormone so ein schlechtes Image?
Das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich ist es so, dass es einfach total stigmatisiert ist, diese hormonellen Probleme oder Beschwerden, die auch manche Frauen haben. Grundsätzlich ist es aber so, dass ich mir denke, wenn jetzt mehr, es ist einfach noch wenig Aufklärung da, ja. Und wenn jetzt alle besser über wirklich diese hormonellen Verläufe im Laufe des Frauenlebens Bescheid wissen würden, dann wäre dann, glaube ich, auch mehr Verständnis dafür da, wenn jetzt einmal vor der Regelblutung die Stimmung vielleicht kippt oder wenn man ein bisschen sensibler ist. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, dass man da einfach viel offener drüber sprechen müsste.
Absolut. Und wenn ich mich jetzt zurückerinnere an den Biologieunterricht, dann war es ja damals so, man hat irgendwie gelernt, ja, man kriegt irgendwann die Regel, es kommt und dann irgendwann mit 45, 50, 55, irgendwann hört es halt auch wieder auf. Und das ist gefühlt so der Wissensstand von immer noch ganz vielen Menschen, weil wir vielleicht auch ein bisschen zu wenig drüber sprechen. Und deshalb gratuliere ich auch jetzt jedem Mann, der zuhört, weil es schon auch um Verständnis geht. Ja, es ist jetzt nicht so, das betrifft nur die Frauen, es hat mit mir nichts zu tun, sondern es ist schon so dieses Verständnis füreinander, das ganz, ganz wichtig ist. Hast du manchmal auch den Eindruck, so dieses Wissen rund um die Hormone, auch eben die Wechseljahre zum Beispiel, da müssen wir echt noch was tun?
Auf jeden Fall. Also ich merke das auch in der Praxis, dass einfach das Wissen noch sehr beschränkt ist. Jetzt habe ich das Gefühl, es ist ein bisschen ein Aufwachen da. Also es ist auch mehr Thema und es ist auch gut so, dass sich die Frauen besser mit dem auseinandersetzen. Aber es ist ja rein, auch wenn wir das jetzt von unserer gynäkologischen Ausbildung her betrachten. Also es ist ja auch so, dass es einfach in der klinischen Praxis noch relativ wenig Verständnis für manche hormonelle Prozesse im Körper gibt, ja, und auch die Studienlage und Datenlage diesbezüglich ist teilweise noch relativ rar.
Wir sprechen über Hormone, da müssen wir am Anfang einmal erklären, über welche Hormone sprechen wir denn eigentlich überhaupt?
Genau, also ich bin ja Frauenärztin und deswegen beschäftige ich mich hauptsächlich mit den weiblichen Hormonen, also mit dem Östrogen, mit dem Progesteron und im Groben dem Regelkreis, der dahinter steckt. Aber natürlich sind auch andere Hormone sehr interessant, wie die Schilddrüsenhormone, die auch für den Zyklus zum Beispiel sehr wichtig sind.
Also um die dreht sich's mal. Und jetzt haben wir gesagt, wir wollen die Hormone ja im Gleichgewicht haben und das möglichst immer im Laufe unseres Lebens. Warum sind sie denn überhaupt manchmal nicht im Gleichgewicht? Was bedeutet denn das überhaupt, Gleichgewicht, wenn es um Hormone geht?
Also grundsätzlich ist es ja so, Hormone sind Botenstoffe im Körper. Und die unterliegen einem sehr sanften System und Kreislauf. Ja, diese Botenstoffe werden von Drüsen gebildet und wirken dann bei einem bestimmten Zielorgan. Das heißt, es muss einmal die Drüse fähig sein, diese Hormone zu bilden und sie müssen dann wirken können am Zielorgan. Was uns interessiert, ist nicht so dieser Absolutwert, wie sie halt gemessen werden in einem Labor zum Beispiel, sondern immer, wie sie miteinander reagieren. Wie sie miteinander reagieren. Und das kann man sich zum Beispiel vorstellen, wie das Östrogen und das Progesteron, wenn das zwar Tänzer sind und die kommen aus dem Takt zum Beispiel. Das Progesteron wird zum Beispiel weniger, dann ist das Östrogen im Verhältnis zueinander einfach ein bisschen, es dominiert, erhöht. Und das spürt man im ganzen Körper. Das kann Stimmungsschwankungen machen, das beeinflusst den Schlaf, das beeinflusst das Körpergewicht zum Beispiel. Also es sind diese Regelkreise, die was einfach sehr eng miteinander verwoben sind.
Und das kannst du aus den Laborwerten, wie du sagst, auch herauslesen? Oder ist das so, muss ich es auch interpretieren können?
Genau, also grundsätzlich ist es so, dass das Labor immer sehr individuell ist natürlich. Also wir haben ja jetzt schon gehört, dass Hormone ziemlich vielen Schwankungen und Einflussfaktoren unterliegen. Und deswegen ist die Interpretation im Labor immer schwierig. Es gibt noch andere Möglichkeiten der Analyse, wie zum Beispiel Speichelhormontests, wo man ein bisschen besser diese Verhältnisse einschätzen kann oder bewerten kann. Viel wichtiger ist aber immer die Frau. Ja, welche Beschwerden hat sie, welche Symptome schildert sie? Und aufgrund eines gewissen Symptomkomplexes kann man dann schon auf ein Defizit oder auf eine Dysbalance schließen.
Mit welchen Symptomen kommen denn die Frauen zu dir, wo du dann sagst, jetzt schauen wir mal auf den Hormonhaushalt?
Also klassischerweise ist es zum Beispiel Schlafstörungen. Also wenn die Frauen kommen und es ist oft schon in den frühen 40er Jahren sozusagen, dass die Frauen die ersten Veränderungen bemerken, dann wäre das zum Beispiel ein Thema Schlaf, Stimmungsschwankungen, Vorderregelblutung, Zyklusunregelmäßigkeiten, häufig, dass der Zyklus dann kürzer wird, also dass man häufiger blutet, das wären so die ersten Anzeichen eigentlich.
Und das ist jetzt ein Spezifikum, wo du sagst, okay, da geht schon eben Richtung Perimenopause, Wechseljahre, oder kann das eigentlich immer im Leben einer Frau sein?
Also diese hormonellen Veränderungen können eigentlich immer vorkommen und können schon relativ früh starten. Also klassischerweise, du hast es schon angesprochen vorab, das prämenstruelle Syndrom ist ja auch nichts anderes wie eine hormonelle Veränderung im Leben einer Frau. Und wir wissen, dass das bei den Frauen oft schon sehr, sehr früh auftreten kann. Das startet oft schon in den 30er Jahren. Ja? Und das heißt aber nicht, dass man da nicht dran an Stellschrauben drehen kann, dass es wieder besser wird. Genau. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass das prämenstruelle Syndrom die Wechseljahre schon kennzeichnet, sondern da gibt's halt einfach die ersten hormonellen Veränderungen. Genau.
Woran liegt's denn, dass, und es gibt ja Frauen, die spüren diese Veränderungen tatsächlich intensiver als andere, weil sie eben Symptome haben oder überhaupt einfach auch eben an der Laune oder was auch immer das merken. Woran liegt's denn, dass manche da wirklich sensibler drauf sind und andere sagen, was, die Wechseljahre, die habe ich gar nicht bemerkt?
Das ist natürlich eine gute Frage und wenn wir das wüssten, dann wäre es natürlich super. Aber ich sehe schon, dass Frauen, die sehr achtsam mit sich umgehen, häufig auch weniger Beschwerden haben. Also es gibt einfach viele Einflussfaktoren, die wir schon auch beeinflussen können, damit es uns besser geht und auch, dass unsere hormonelle Balance besser ist und wir dann weniger Beschwerden haben.
Ja, dann reden wir doch drüber. Was kann man denn jetzt alles tun? Wo kann man ansetzen? Weil eben, wenn es um Hormone geht, dann ist gerade in den Wechseljahren der erste Gedanke, dass man auch eine Hormontherapie macht. Aber vielleicht kann ich woanders noch ansetzen. Wo wären so deine Stellschrauben, wo du sagst, okay, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an?
Also die zwei wesentlichen Dinge, die man sehr schön selbst machen kann, ist bezüglich Stress, also Thema Stressreduktion, Stressmanagement und Ernährung. Ja, wir wissen, dass Stress, das ist ja das typische Hormon, das da gebildet wird, das Cortisol. Das Cortisol hat dieselbe Grundstruktur wie unser Progesteron, wie unser weibliches Hormon aus der zweiten Zyklushälfte. Das heißt, wenn unser Körper ständig damit beschäftigt ist, Cortisol zu produzieren, weil einfach eine Stressbelastung da ist, dann ist es ein Hormonräuber. Also er raubt die Grundsubstanz unserer weiblichen Hormone. Und alleine diese Situation kann schon dazu führen, dass unser sensibles System aus der Balance gerät. Das heißt, irgendeine Art von Stressmanagement wäre schön. Das heißt Meditation, ausgleichender Sport. Da gibt's nichts Besonderes, was für einen immer passt, aber da muss sich jeder das rauspicken, was einem gut tut.
Und vielleicht auch mal sich selbst verdeutlichen, wie gestresst bin ich denn? Weil das ist schon auch so ein Frauenthema, glaube ich. Gerade wenn es eben in die 40er Jahre geht, die du angesprochen hast. Wir haben unfassbar viel zu tun, gerade in dieser Lebensphase. Weil man hat Familie, vielleicht Kinder in einem spannenden Alter, in welchem auch immer. Man hat vielleicht im Job gerade viel zu tun, wenn man Karriere macht, wenn man sich verändert. Man hat vielleicht in der Partnerschaft Themen. Man hat vielleicht Eltern, um die man sich plötzlich wieder kümmern muss. Also da tut sich ja gerade in dieser Lebensphase, wo dann eben die hormonelle Veränderung auch stattfindet, unglaublich viel.
Das stimmt, ja. Also das ist ein ganz wichtiges Thema, die Wahrnehmung. Mhm. Ja, dass man das genau mal reflektiert, was ist jetzt, wie ist der Status quo und an welchen Stellschrauben kann ich vielleicht drehen? Oder gibt es nicht doch den Moment, den ich für mich als Frau wieder schaffe? Also das ist auch immer so wichtig für mich, dass sich die Frauen auch wieder wichtig nehmen. Mhm. Also wir dürfen uns auch ernst und wichtig nehmen.
Ja, weil man ist ja auch ganz viel für andere da.
Ja. Genau so ist es, ja.
Und jetzt sagst du, Ernährung ist ein Riesenthema und da denkt man vielleicht nicht unmittelbar dran jetzt und an die klassische Ernährung. Man denkt vielleicht eben noch an vielleicht ein bisschen Zusatzstoffe, Supplemente, aber Ernährung an sich, worauf könnte ich da schauen?
Das ist ein Thema, da könnte man wahrscheinlich stundenlang drüber sprechen, aber grundsätzlich ist es ja so, im Wesentlichen, wenn ich über Ernährung spreche, dann geht es bei mir um die Darmgesundheit. Ja, also das ist inzwischen gerade in allem Munde, die Darmgesundheit, Mikrobiom. Also in unserem Darm sind Milliarden von Bakterien drinnen, die auch wieder eine wichtige Wirkung auf das gesamte körperliche System haben und unter anderem auch auf die Hormone. Das bedeutet, also wenn wir brauchen, damit wir Hormone produzieren können, gewisse Vitamine. Kofaktoren sagt man dazu, wenn wir die nicht zuführen, weil wir uns einseitig ernähren zum Beispiel, oder wenn es der Darm nicht aufnehmen kann, wenn der überlastet ist mit irgendwelchen entzündlichen Prozessen im Darm drinnen oder eben durch eine Fehlbesiedelung des Darms, dann kann es zu einem Hormondefizit kommen und das kann man spüren. Ja? Das heißt, wir müssen uns so ernähren, dass unserem Darm gut geht. Ja, und das ist die Schwierigkeit, weil das ist sehr, sehr individuell. Aber im Wesentlichen geht es darum, dass man schaut oder versucht, wieder in sich reinzuspüren, was einem wirklich gut tut. Also die meisten merken das, wenn sie regelmäßig snacken, sich nur Fertigprodukte kaufen, nur essen gehen, Weckerl essen, Jause essen, dass das einem nicht gut tut. Das macht sich meistens irgendwie in irgendeiner Form bemerkbar, mit Blähungen, Durchfällen, Verstopfen, also irgendwelchen Verdauungsthemen. Und da weiß ich dann schon, okay, offenbar dürfte im Bauch was sein, was einem nicht gut tut. Ja? Und so könnte man sich darum kümmern, dass man sagt, man schaut sich das einfach mal genauer an.
Und wenn ich genau draufschauen will, heißt das auch, dass ich immer mal auch untersuchen lasse, habe ich wo einen Mangel oder so? Ist das so schon so mal so ein Grundding, dass ich sage, okay, ich mache mal Blutabnahme und lass mal reinschauen, okay, fehlt mir eigentlich etwas?
Genau. Also so mache ich zumindest bei mir in der Praxis. Ich will an Gesundheitsstatus sozusagen, das heißt, da gehört eine Blutabnahme dazu, wo man sich einmal wesentliche Parameter anschaut. Und da ist oft schon mal total beeindruckend oder erstaunlich, wie viele einen Eisenmangel haben. Ja, also ein Blutbild mit einem Eisenstatus, das ist nur ein ganz kleiner Auszug jetzt aus einer Riesenpalette, was man sich anschauen könnte. Aber durch diesen Eisenmangel kriegt man, oder wenn man sieht, dass einfach der Eisenmangel da ist, dann kann man schon Rückschlüsse darauf ziehen, okay, wird zu wenig Eisen aufgenommen, ist es ein Ernährungsthema oder hat man tatsächlich eine Resorptionsstörung im Darm, ist der Darm überlastet? Ja, das wäre schon mal der erste Hinweis zum Beispiel. Man kann sich das Mikrobiom anschauen, also die tatsächliche Zusammensetzung im Darm, Entzündungswerte aus dem Darm. Genau. Und es ist ja, ich bin ja ausgebildet in der traditionellen chinesischen Medizin oder habe mich seit meinem Studium damit beschäftigt und mache viel mit der Fünf-Elemente-Ernährung und da sieht man einfach, dass man mit kleinen Veränderungen im Essverhalten einerseits und natürlich auch von den Lebensmitteln andererseits schon sehr viel bewirken kann.
Also da muss ich mich aber schon auch ein bisschen beschäftigen. Also das ist schon ein Probieren natürlich, aber vielleicht eben mit der medizinischen Grundlage mal zu schauen, was habe ich denn an meine Grund Ausstattung einmal, vielleicht fehlt mir ja was. Genau. Eisen ist so ein Thema. Folsäure ist immer wieder mal, glaube ich, auch ein Thema.
Genau, Folsäure, Vitamin D, ganz wichtig. Omega-3, ganz wichtig. Also wenn man das nicht supplementiert, dann hat man in unseren Breiten einen Mangel. Und es ist einfach wichtig für jede einzelne Zellfunktion, genauso wie das Eisen für jede enzymatische Reaktion im Körper wichtig ist.
Und da kommen wir schon zu einem Thema jetzt mit der Supplementierung, dass man da schon als jetzt 0815 Mensch, so wie ich es auch bin, ohne jetzt Fachwissen in dem Bereich, vorm Regal dann steht und man kriegt alles, wenn man es nur will. Und die Frage ist, was brauche ich wirklich, wie supplementiere man? Viele sind, fühlen sich, glaube ich, schon auch überfordert, weil man kann ja alles zu sich nehmen und nicht alles hat eine Wirkung. Was wäre so dein Tipp zu sagen, okay, nimm nicht alles, weil vielleicht produzierst du nur teuren Urin, ganz plakativ gesagt. Was wäre so dein Tipp, die Herangehensweise?
Das ist natürlich auch ein großer Markt, muss man sagen, diese ganzen Nahrungsergänzungsmittel. Und ich glaube, ich bin ein großer Fan davon, dass man es misst. Ja, also dass man einfach schaut, was braucht der Körper wirklich. Also zu irgendjemandem gehen, der da geschult ist, eine Mikronährstoffanalyse zu machen, und dann kann man da ein Konzept zusammenstellen. Ja. Es gibt ein paar Supplements, da muss man nicht unbedingt testen, die tun einen einfach gut, weil wir wissen, dass wir da im Mangel sind. Da würde ich jetzt einmal behaupten, es ist das Vitamin D, weil da sind, ich habe da noch nie normale Werte gesehen, wenn man es nicht zuführt, und auch das Omega-3. Aber grundsätzlich sollte man sich das anschauen lassen und dann die richtigen Nahrungsergänzungsmittel auswählen.
Es ist das Thema Magnesium ja auch immer ein ganz großes. Was muss man da beachten? Worauf kann man da schauen?
Magnesium ist ein ganz großes Thema. Da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Magnesiumsalze, die besser resorbiert werden oder besser aufgenommen werden oder auch besser ausgeschieden werden. Die machen dann meistens Durchfälle zum Beispiel. Magnesium kann man in dem Sinn nicht überdosieren. Ist ein sehr wichtiger Mikronährstoff, würde ich jetzt behaupten. Und ist auch was, was man jetzt nicht unbedingt messen muss. Ehrlicherweise.
Also es könnte auch gut tun, mal auszuprobieren.
Genau.
Das zu machen. Kann man denn allein mit der Ernährung auch genug bewirken?
Man kann extrem viel mit der Ernährung bewirken. Ich glaube, wenn ich es so einschätzen würde, wahrscheinlich kann man 70-80% mindestens das Wohlbefinden steigern, nur durch die Ernährung. Ja. Manchmal reicht es nicht aus. Ja, und wenn es nicht ausreicht, dann kann man eben versuchen, mit Nahrungsergänzungsmitteln oder mit Phytopharmaka zu arbeiten. Also gibt es ja auch Kräuter, die man einnehmen kann, die manchmal sehr wohltuend sein können. Oder wenn wirklich der Leidensdruck sehr hoch ist, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, Hormone einzusetzen. Das wäre klassischerweise diese bioidenten Hormone.
Wie funktioniert das, wenn es wirklich jetzt sagt, okay, ich habe versucht, alles zu tun, es geht mir vielleicht trotzdem nicht gut, weil ich im Wechsel bin, weil ich in der Perimenopause bin, weil ich diverseste Symptome habe, über die haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, aber es ist eben von Schlafmangel, wie du gesagt hast, bis die klassische Hitzewallung, über die wir ja so gern sprechen. Also wenn ich jetzt diese klassischen Symptome habe, die von Schlafstörung bis Hitzewallung, und über die Ernährung, über mein Stressmanagement dann nicht hinkomme, wie würde so eine Hormontherapie aussehen?
Grundsätzlich gibt es immer zwei Möglichkeiten der Hormontherapie. Es gibt das Östrogen, was man zuführen kann, und es gibt das Progesteron, wenn man es ganz basal ansetzt. Es gibt natürlich noch sehr viele andere. Aber da können wir nur schauen, ob wir uns da noch hinentwickeln im Laufe des Gesprächs. Ja. Also grundsätzlich ist es so, wenn wir unseren weiblichen Zyklus jetzt einmal kurz betrachten, dann haben wir in unserer ersten Zyklushälfte bis zum Eisprung eigentlich das Östrogen, was immer mehr wird. Das baut uns Schleimhaut auf, dann ab dem Eisprung kommt das Progesteron dazu sozusagen. Das bereitet uns die Gebärmutterschleimhaut für eine mögliche Schwangerschaft vor, und am Ende des Zyklus wird geblutet. Ja. Das erste Hormon, das was weniger wird, im Laufe der Zeit, ist das Progesteron. Das heißt, wir leiden meistens ab, das ist sehr individuell, aber ich sage jetzt einmal 35 bis 40, eher an einem Progesteronmangel, sprich wir haben Beschwerden der Östrogendominanz. Ja. Man könnte dann anfangen, wenn wir alles rundherum schon probiert haben und wir noch nicht den gewünschten Effekt haben, ein bioidentes Progesteron in der zweiten Zyklushälfte zuzuführen. Das nimmt man ein, gibt es in Cremenform, gibt es zum Schlucken, es gibt das vaginale Tabletten sozusagen, also da gibt es unterschiedliche Darreichungsformen, und durch das Progesteron in der zweiten Zyklushälfte stabilisieren sich schon sehr viele Beschwerden, nämlich häufig Stimmungsschwankungen, Schlafthemen, der Zyklus wird manchmal wieder regelmäßiger, wenn der schon unregelmäßig geworden ist. Manchmal regulieren sie sogar so ein bisschen die Hitzewallungen, wenn es in einem sehr frühen Stadium ist. Genau. Wenn das dann einmal nicht mehr ausreicht, beziehungsweise wenn man gar keine Blutung mehr hat, dann kommt dazu, dass das Östrogen abfällt. Wenn das Östrogen abfällt, kommen typischerweise diese Hitzewallungen, aber nicht bei allen Frauen. Manche merken es auch extrem durch Haarausfall oder durch Gelenksbeschwerden zum Beispiel oder so Muskelschmerzen, beschreiben auch sehr, sehr viele. Und dann kann man das Östrogen zuführen. Genau. Und das Östrogen gibt man klassischerweise über eine Creme oder über ein Gel über die Haut. Und es ist immer ganz wichtig, also wenn man ein Östrogen beginnt, dass man als Gegenspieler immer das Progesteron nimmt. Also man braucht dann immer die Kombination sozusagen.
Also sehr, sehr spannend, dass man das auch wirklich einmal zuerst definieren muss, was fehlt mir denn? Und dann das Richtige aufsetzen, damit man dann auch den gewünschten, ja, das gewünschte Ergebnis hat. Kann man dann sagen, okay, dann kriegen wir es in den Griff, dann passt alles?
Es ist bei sehr vielen so, dass die total happy sind und dass sie wirklich schnell eine Beschwerdelinderung haben und sich sehr wohl fühlen. Aber wie es so ist, es hilft nicht bei allen. Ja? Jede Frau ist sehr individuell. Und manchmal ist es einfach so, also vor allem in der Perimenopause geht es ja gar nicht so um diesen Hormonmangel, sondern um diese Hormonschwankungen, die so belastend sein können. Der Eierstock tut noch ein bisschen, aber nicht immer. Ja? Und wenn wir jetzt eine Hormontherapie geben und der Eierstock mischt immer wieder mal mit und produziert Hormone, dann kommen die wieder aus der Balance. Dann können wir es gar nicht so gut ausbalancieren. Und das ist die Schwierigkeit bei dieser während dem Einsatz der bioidenten Hormontherapie.
Aber es kann ein gangbarer Weg sein.
Genau.
Und vielleicht trotzdem zu versuchen, vorher alles andere zu versuchen. Da fällt mir noch eine Sache ein, wenn wir auch über Kräuter und so weiter kurz gesprochen haben. Mönchspfeffer wird immer wieder, also ich habe ja quasi in meinem Umkreis, reden alle jetzt von Mönchspfeffer. Warum?
Mönchspfeffer, das ist eine Kräuterarznei, die unsere körpereigene Progesteronbildung ankurbeln soll. Das heißt, bevor ich jetzt unbedingt mit einem Progesteron per se beginne, kann ich versuchen, ob ich mit dem Mönchspfeffer einen Erfolg erziele. Und das funktioniert bei vielen sehr, sehr gut. Nicht alle vertragen ihn, das muss man wieder ausprobieren, aber viele haben dann tatsächlich eine Beschwerdelinderung, vor allem bei dem prämenstruellen Syndrom oder wenn es um diese Zyklusunregelmäßigkeiten geht. Genau.
Auch sehr spannend. Spielt Bewegung eigentlich eine Rolle?
Bewegung ist natürlich immer wichtig.
Unterschreiben, aber ich rede gefühlt in jedem Podcast auch über Bewegung, weil es uns einfach generell gut tut, aber auch genau. Im Speziellen jetzt für die Hormone.
Für die Hormone. Also grundsätzlich würde ich Bewegung als Ausgleich und möglicherweise als Stressreduktion sehen und dann würde ich es befürworten. Es kommt immer ein bisschen drauf an, weil auch viel Sport oder zu viel Bewegung, zu viel Druck, auch in dem Bereich, kann ein Stressor für den Körper sein und kann dann wieder umschlagen, als Hormonräuber tätig zu werden sozusagen. Aber grundsätzlich ist eine gute Balance auch im Bereich des Sportes und Bewegung natürlich wichtig und gut.
Apropos Hormonräuber, es gibt ganz, ganz viele Mythen, die rund um das Thema Hormone kursieren. Also wenn man mal in den sozialen Medien unterwegs ist und auch googelt, dann kriegt man ja alles Mögliche ausgespuckt. Gibt es so Mythen, wo du sagst, bitte, mit denen sollten wir jetzt mal aufräumen?
Da ist immer nur wichtig dazu zu sagen, es pumpt natürlich halt diese Hormonexperten, sprießen überall heraus. Und ich glaube, es ist schon ganz wichtig, dass man da einfach einen guten Überblick darüber behält, wer sagt mir jetzt welche Dinge und dass man nicht alles glauben darf und man braucht auch nicht alle Beschwerden, die wir Frauen haben, auf die Hormone zurückzuführen. Also es gibt auch andere Ursachen, warum wir Beschwerden haben kann. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und was ich halt merke, ist, die Frau, also Mythos bezüglich der bioidenten Hormontherapie, die Frauen haben irrsinnige Krebsangst. Also das ist ja immer noch ganz weit verbreitet, dass man sagt, okay, ich will keine Hormone einnehmen, weil dann bekomme ich einen Brustkrebs. Und da darf man aber schon auch jetzt beschwichtigen. Also da gibt es eine Studie, die uns das eben gezeigt hat. Und da sind aber vorwiegend synthetische Hormone eingesetzt worden. Jetzt verwendet man eine andere Art von Hormonen und da sieht man das eigentlich nicht. Es gibt zwar nicht so Langzeitstudien, sondern eher so Beobachtungsstudien. Das ist ein bisschen ein Qualitätsunterschied sozusagen. Aber man braucht sich da nicht fürchten, dass man da dadurch eine Krebserkrankung auslöst. Ja, weil wenn man wirklich einen Leidensdruck hat und dadurch keine Lebensqualität mehr hat, weil man 10 Hitzewallungen in der Nacht hat und nicht mehr schlafen kann, dann muss man ganz klar Nutzen, Risiko abwägen und dann darf man sich auch für Hormontherapie entscheiden, ohne dass man jetzt großartig Angst haben muss, dass man da irgendwas falsch damit macht.
Ja, weil das auch ein Mythos ist, der wirklich sehr stark kursiert und man das auch immer wieder hört, so von wegen, aber Hormone bitte nur nicht irgendwie anders machen.
Genau.
Dass man es vielleicht da irgendwie in ein Risiko kommt, das vielleicht gar nicht da ist. Was wünschst du dir denn, dass Frauen über sich selbst, über ihren Zyklus, über ihre Hormone besser verstehen, um auch besser dann durch alle hormonellen Umstellungen zu kommen?
Also ich finde ja, so wie du das schon angesprochen hast, wir lernen ja nicht wirklich, was in einem Zyklus passiert und welches Hormon, Befindlichkeiten vielleicht macht. Also ich finde, da müsste man schon ganz früh ansetzen, schon eben wenn die erste Periode einsetzt, dass man mal einen Überblick darüber bekommt, welche Hormone wirken, was machen die, welche Beschwerden können die vielleicht machen. Und da gibt's ja jetzt auch diese Zyklusmentorinnen, die was das ja voll toll machen mit den 4 Jahreszeiten und sehr gut beschreiben, wie dann auch die Emotionen sein können. Und ich glaube, wenn man da schon wirklich in der Kindheit oder in der Jugend damit beginnen würde, dass man einfach auch achtsamer seinen Zyklus verfolgt, ja, weil das ist ja auch Thema. Jetzt haben eh schon wieder viele diesen Zykluskalender am Handy drauf, aber das war ja jahrelang überhaupt nicht gegeben, dass sich da irgendwer mit dem Zyklus auseinandergesetzt hat. Dann würde man extrem davon profitieren.
Was sind denn die 4 Jahreszeiten?
Die 4 Jahreszeiten, da geht es im Wesentlichen darum, dass also Frühling, Herbst und Winter, und die Winterjahreszeit ist zum Beispiel währenddessen, dass man die Blutung hat, und das ist die Zeit des Rückzugs, das ist anstrengend für den Körper. Da geht es dann darum, dass man das halt auch wahrnimmt und dass man zu dem Zeitpunkt jetzt keine großen, dass man einfach den Körper Ruhe gönnt, sagt man mal so. Ja. Dann kommt der Frühling, das ist quasi die Zeit vor dem Eisprung, da ist dieses Aufblühen da, da fühlt man sich dann schon langsam wieder ein bisschen energiegeladener. Dann geht es Richtung Eisprung, das ist meistens so um den 14. Zyklustag plus minus. Da fühlt man sich dann richtig vital, energisch, da steigt dann die Libido, also die Lust auch auf Sex, einfach, dass man sich fortpflanzen kann, weil man da am fruchtbarsten ist. Und idealerweise kann man dann halt auch seinen Terminkalender so legen, dass man sagt, okay, wichtige Termine eher in Frühlings-Sommerzeit. Herbst ist dann wieder die zweite Zyklushälfte, wenn man wieder eher in sich gehen soll, ein bisschen Ruhe findet, achtsamer ist und sich darauf vorbereitet, dass dann wieder der Winter kommt, wo ich in Regeneration gehe. Mhm. Also das ist so sind diese 4 Jahreszeiten beschrieben, und ich finde das einfach wirklich auch für junge Mädels eine wunderschöne Herangehensweise, dass man sich mit dem Zyklus auseinandersetzt.
Mhm. Und man ein bisschen versteht auf sehr einfache Weise, was passiert eigentlich da mit mir, und vielleicht eben dann auch reflektiert, wenn es mir heute nicht gut geht, woran liegt es denn vielleicht? Ist es der Eisprung, den ich vielleicht sogar spüre oder eben auch nicht, aber es tut sich eben was in meinem Körper. Sehr, sehr spannend. Liebe Birgit, vielen Dank für diese geballte Information. Ich habe zum Abschluss noch eine Frage an dich. Was ist denn die eine Sache, die du täglich machst, die dich gesund und glücklich macht?
Die eine Sache, die ich täglich mache, ist dankbar zu sein für mein Leben, für meine Familie, für meinen Körper und für alles, was ich so leisten kann. Ja. Vielleicht nur zweite wichtige Sache, das, was mir auch wichtig ist, ist, ich schaue wirklich auch gut auf meine Ernährung. Ja, mein warmes Frühstück in der Früh zum Beispiel. Das tut mir gut, und da weiß ich, da kann ich gut in den Tag starten.
Also das selbst zu beherzigen ist natürlich ein großer Pluspunkt. Ich sage vielen lieben Dank. Danke für die Einblicke. Ich sage danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Alle Podcast-Folgen, und jetzt haben wir schon wirklich viele zum Nachhören, auf nachrichten.at/podcast. Gerne nachhören auf Spotify, Apple Podcasts, überall, wo es Podcasts gibt. Mittwochs den Gesundheitsteil der oberösterreichischen Nachrichten aufschlagen. Auch das schadet nicht. Ich sage vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Danke, Birgit.
Dankeschön.